Sie hören den Kurier.
Montag, 9. November, willkommen zum Daily Podcast des Kurier, heute mit Richard Grasl am Mikrofon. Und vor rund 250 Tagen hat die Corona-Krise hier in Österreich begonnen. Anfang März hat es ja in einem Tiroler Hotel die erste nachgewiesene Infektion in Österreich gegeben. Nicht in Ischgl, sondern in Innsbruck. Eine Rezeptionistin, die in Italien gewesen ist, wurde damals positiv getestet. Und heute, ziemlich genau 250 Tage danach, gibt es die erste wirklich positive Nachricht bezüglich des Impfstoffs. Der US-Konzern Pfizer hat heute bekannt gegeben, dass der von ihm und dem Mainzer Biotech-Unternehmen entwickelte Stoff zu 90% wirksam ist. Der Impfstoffexperte Hervé Kollaritsch ist heute bei mir zu Gast.
Was man immer wieder kolportiert hat, man hat gesagt, wenn wir einen Impfstoff bekommen, der 60-70% Wirksamkeit hat, dann werden wir schon überglücklich sein. Offenbar kann der sogar ein bisschen mehr, aber wie gesagt, die Detailanalysen, die fehlen noch.
Und wir blicken auf einen ganz großen Staatsmann zurück. Der französische Präsident Charles de Gaulle ist heute genau vor 50 Jahren gestorben. Ein Politiker, wie man ihn sich auch heute noch wünschen würde. Es sind drei große Themen, die uns in der Kurierredaktion derzeit dominieren. Die Corona-Situation, die US-Präsidentenwahl und der Terror. Da haben rund 1000 Beamte von Cobra Vega und der Polizei heute eine Großaktion gegen radikale Gruppen, die den Muslimbrüdern nahestehen, durchgeführt. 70 Menschen sollen dabei festgenommen und vernommen worden sein. Es wurden zwar offensichtlich keine Waffen, aber Dateien und Unterlagen sowie Bargeldbeträge gefunden. Mehr Details gibt es dazu vorerst aber nicht. Jetzt aber zu unserem Hoffnungsträger Nummer 1, zum Impfstoff, denn so viel scheint jetzt schon klar, ohne ihn wird es schwer werden, gegen die Wellen der Corona-Infektion zu kämpfen. Heute Montag sind wieder mehr als 5600 neue Infektionen gemeldet worden. Auch die Zahl der wegen Corona belegten Intensivbetten ist auf 474 gestiegen. Damit ist die Dynamik vorerst im Wesentlichen unverändert. Erste Wirkungen des aktuellen Lockdowns sind aber ohnehin erst Ende dieser Woche zu erwarten. Und dann kommt heute eben die Meldung, dass Pfizer und BioNTech offenbar knapp vor dem Durchbruch bei einem Impfstoff steht. Grund genug, bei einem der führenden Impfstoffexperten und Infektiologen des Landes nachzufragen, bei Professor Hervé Kollaritsch. Herzlich willkommen, Herr Professor.
Vielen Dank. Herzlich willkommen.
Herr Professor, ist das, was wir da heute gehört haben, mehr als die übliche tägliche Meldung von der Impfstoffseite oder ist da wirklich mehr dahinter?
Ja und nein. Es ist natürlich eine erste sehr erfreuliche Nachricht, weil zum ersten Mal in einer Phase 3 eine Impfstoffstudie mit dem SARS-Coronavirus gezeigt wurde, dass tatsächlich ein wirksamer Impfstoff hergestellt werden kann. Also einer, der tatsächlich Erkrankungen verhindert. Es ist ein allererster Schritt, es ist ein sogenannter Proof of Concept, aber mehr ist es, und das ist jetzt wieder die schlechte Nachricht, eigentlich noch nicht.
Jetzt wurde in den Pressemeldungen geschrieben, dass 90% der bisher getesteten Patienten, dass dieser Impfstoff dann wirksam ist. Was bedeutet denn dieser Wert? Klingt für einen Laien wie mich jetzt relativ hoch.
Ja, klingt gut, ist aber wie gesagt nur die halbe Wahrheit, weil wir wissen nicht, bei welchen Patienten hat er diese Wirksamkeit entwickelt. Was bedeutet diese Wirksamkeit im Endeffekt für den längerfristigen Schutz? Schützt das nur den Patienten vor schwerer Erkrankung oder tatsächlich vor der Infektion? Kann er die Infektion dann auch nicht mehr weitergeben oder kann er sie trotzdem weitergeben? Also es sind viele Dinge, die noch offen sind. Die wir heute noch nicht beantworten können. Dazu werden die finalen Daten erst ausgewertet werden müssen. Aber wie gesagt, das ist ein erster Streifen am Horizont, wo man sagen kann, wenn es bei diesem Impfstoff sozusagen mal prinzipiell funktioniert hat, dann werden einige weitere folgen, bei denen wohl ein ähnliches Bild zu erwarten ist. Und es übertrifft ein wenig auch das, was man immer wieder kolportiert hat. Man hat gesagt, wenn wir einen Impfstoff bekommen, der 60-70% Wirksamkeit hat, dann werden wir schon überglücklich sein. Offenbar kann der sogar ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, die Detailanalysen, die fehlen noch.
Gehen wir jetzt mal davon aus, das ist der berühmte Strohhalm, an den wir uns tatsächlich anklammern können und da wird was draus. Was ist jetzt in den nächsten Schritten noch notwendig und kann man schon sagen, wie lange es dauern wird, bis dann die ersten tatsächlichen Impfungen stattfinden?
Ja, also Wie gesagt, es ist jetzt notwendig, dass also die Phase 3 abgeschlossen wird, dass keine Überraschungen mehr kommen, was die Verträglichkeit betrifft. Denn auch das muss man schon sagen, nach den ersten Auswertungen von weit über 30.000 eingeschlossenen Probanden hat man keine außergewöhnlichen Nebenwirkungen festgestellt. Und auch das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also die Verträglichkeit scheint passabel zu sein, wenngleich wir wissen, dass derartige Impfstoffe immer eine gewisse Reaktogenität haben. Sprich, machen mal Fieber, machen mal Müdigkeit, machen mal geschwollene Arme etc.
Alles besser als Corona.
Genau, alles besser als Corona, keine Frage, und das wird man sicherlich gerne ertragen. Aber wie gesagt, jetzt muss man abwarten, in welcher Population wirkt dieser Impfstoff wirklich? Wirkt er auch bei den Risikopopulationen, also zum Beispiel bei den älteren Menschen, bei den Risikopersonen, in den Altenheimen etc. etc. Wenn er dort natürlich gut wirksam wäre, und das muss die Studie letztlich ja auch zeigen, dann hätten wir schon sehr viel gewonnen, weil wir halt die vulnerable Bevölkerung sehr gut schützen könnten. Das Zweite natürlich, was man leider Gottes in der ersten Euphorie immer ein bisschen außer Acht lässt, sind die logistischen Herausforderungen, die sich ergeben, wenn man jetzt anfängt, dann tatsächlich Impfprogramme zu starten. Erstens einmal muss man ein klares Konzept erstellen, wer wird priorisiert einer solchen Impfung sozusagen zugeführt. Da gibt es sicherlich eine Menge Entscheidungskriterien und zum Beispiel das Nationale Impfgremium in Österreich ist gerade dabei, ein Positionspapier diesbezüglich auszuarbeiten. Und das Zweite ist die Impflogistik an sich. Der Impfstoff von der Firma Pfizer hat einen gravierenden Nachteil. Er muss permanent bei minus 80 Grad gelagert werden. Damit ist es so gut wie unmöglich, dass zum Beispiel niedergelassene Ärzte bei den Impfkampagnen mithelfen können, weil diese Logistik ist einfach nicht in der Peripherie zu beherrschen. Sowas kann man nur zentral machen. Sowas kann man nur mit speziellen Stellen machen, die halt dann Reihenimpfungen durchführen. Was wiederum bedeutet, dass das problematisch ist, was die Abstandsregeln betrifft, etc., etc., weil wir sind ja noch mitten in der Pandemie.
Da war die Grippeimpfung, die derzeit in Wien läuft und eigentlich
problemlos läuft,
ein ganz guter Generalprobe dafür.
Ja, muss sagen, also das sind so die Ansätze, die mir sehr gut gefallen, das sage ich ganz ehrlich. Also diese Impfteam in Wien ist sicherlich eine glänzende Idee gewesen, aber das ist in einer Großstadt natürlich ganz anders umsetzbar als im Land draußen. Und wie gesagt, man muss ja dann wirklich schauen, dass man überall den Impfstoff hinbringt. Das Zweite ist natürlich, Pfizer ist ganz sicher nicht in der Lage, und das sagt auch die Firma selbst, bereits von Anfang an derartig große Mengen an Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Sie gehen davon aus, dass Sie eine erste Charge mit etwa 50 Millionen Impfdosen haben werden zu Jahresbeginn und im Laufe des ganzen Jahres 2021 dann etwa 1,3 Milliarden Dosen des Impfstoffes herstellen könnten. Ja, das ist also mit einem Konjunktiv versehen, weil das ist schon eine gewaltige Menge und da darf ja nichts schiefgehen. Auch das ist noch zu wenig für den gesamten Weltmarkt. Das bedeutet, wir sind sehr wohl darauf angewiesen, dass auch andere Firmen Impfstoffe klinisch zur Reife bringen und zur Zulassung bringen, sodass wir dann mehrere Möglichkeiten haben auszuwählen. Aber wie gesagt, ein ganz großes Problem, abgesehen jetzt davon, ob der Impfstoff etwas kann und was er kann, ist die Verteilung, die Logistik und dass wirklich eben die Leute, die es besonders notwendig brauchen, zu diesem Impfstoff auch kommen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und ich sage immer dazu, das ist das jetzige Wissen, das man jetzt hat, das ist noch nicht so detailreich, schützt mich dieser Impfstoff tatsächlich vor einer Erkrankung oder schützt er nur, dass ich die Krankheit nicht weitergebe an einen anderen Menschen?
Na genau, das ist es. Das wissen wir noch nicht. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der Impfstoff davor schützt, dass wir die Erkrankung weitergeben können. Es ist aber wahrscheinlich, dass er ähnlich wie zum Beispiel die Grippeimpfung verhindert, dass der Patient schwer oder lebensbedrohlich erkrankt. Es ist nur die Frage, trifft das auf alle Personengruppen zu? Trifft das auch auf die Personengruppen zu, die besonders vulnerabel sind? Denn von denen wissen wir ja, dass sie schon von vornherein eine schlechtere Immunabwehr haben und auch schlechter auf Impfstoffe antworten. Je älter jemand wird, desto schlechter antwortet er auf Impfstoffe, desto schlechter ist dann auch der Schutz, der daraus resultiert. Und das, wie gesagt, geht aus den allerersten Pressemeldungen, die die Firma lanciert hat, nicht hervor. Da können wir noch überhaupt nichts dazu sagen.
Herr Professor, abschließende Frage. Sie haben einen Überblick auch vielleicht über andere Firmen, die jetzt Impfstoffe entwickeln. Gibt es ein zweites Unternehmen, ein zweites Konsortium, das annähernd so weit ist wie Pfizer und BioNTech?
Ja, es gibt mehrere bereits, die schon sehr, sehr weit sind. Das eine ist eine amerikanische Firma, die auch einen RNA-Impfstoff schon in der Phase 3 hat und relativ weit ist, aber noch keine Ergebnisse veröffentlicht hat. Und dann gibt es in Europa aus Großbritannien eine Gruppe, die zusammen auch mit einem Großkonzern einen Vektorenimpfstoff entwickelt hat, der ebenfalls in der Phase 3 ist und der in der Phase 2 schon recht gute Ergebnisse gezeigt hat. Also das ist eine ganz andere Technologie und scheint auch erfolgreich zu sein. Da fehlen aber auch noch die Ergebnisse aus der Phase 3. Die werden aber auch alle jetzt Schlag auf Schlag in den nächsten 2-3 Monaten sozusagen publik werden. Und dann wird man sozusagen den Markt besser überblicken und wird sagen können, ja, wir haben den Impfstoff, der vielleicht für diese Gruppe besser geeignet hat, und wir haben einen anderen Impfstoff, der vielleicht für diese Gruppe besser geeignet ist. Kurzum, ich gehe davon aus, dass die Landschaft, was die Impfstoffe betrifft, sich in den nächsten Monaten ganz wesentlich gestalten wird und wir dann einfach viel mehr Optionen haben werden, wie wir das Problem angehen. Nur bis wir das dann wirklich in den Griff bekommen, muss ich schon allen ins Stammbuch schreiben, das wird dauern und wir werden uns noch lange nicht von der Maske verabschieden können, wenn man das so sagen will. Ja? Also das bedeutet, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt im Frühjahr dass die Bevölkerung durchimpfen können und damit ist das Problem Covid-19 ein für alle Mal erledigt. Das wird sicher nicht der Fall sein.
Professor, jetzt habe ich doch noch eine zusätzliche Frage. Sie haben gesagt, die Verträglichkeit des Impfstoffes schaut einmal aus den ersten Tests ganz gut aus. Aber viele Menschen haben ja nicht nur Sorge, dass sie vielleicht kurzfristig Fieber bekommen oder etwas anderes, sondern dass dieser Impfstoff in 5 Jahren, in 10 Jahren oder vielleicht in 15 Jahren tatsächlich zu schwerwiegenden Erkrankungen führen können. Da gibt es ja auch, ich denke an Kontergan zurück, als es viel, viel später dann irgendwelche großen Probleme gegeben hat. Kann man sowas bei so einem Impfstoff ausschließen?
Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann man derartige Dinge ausschließen. Es ist tatsächlich so, dass bei Impfungen Langzeitnachwirkungen überaus selten sind. Das waren einmal Impfstoffe, die wir früher gehabt haben, zum Beispiel die alte Pockenvakzine. Die konnte wirklich langfristige Auswirkungen haben, die auf eine unmittelbare Impfnebenwirkung zurückzuführen war, wie zum Beispiel eine Gehirnentzündung mit einer nachfolgenden Schädigung bestimmter neurologischer Funktionen. Das können wir heute, nachdem das sehr, sehr viel über die Art des Impfstoffes ja schon bekannt ist, weitgehend ausschließen. Wir können auch aufgrund der großen Zulassungsstudien, das gab es ja früher nicht, so große Zulassungsstudien, auch schon mit einer, also Nebenwirkungen mit einer Wahrscheinlichkeit bis auf 1 zu 10.000 recht gut erfassen und auch schon entsprechend darlegen. Nur wenn es noch seltenere Nebenwirkungen gibt, also 1 zu 100.000 oder 1 auf 1 Million, das kann man natürlich in den klinischen Studien nicht erfassen, aber, und auch das ist mittlerweile ganz, ganz sicher, es wird permanent nach Einführung von Impfstoffen in die Bevölkerung monitoriert werden, was hier sozusagen geschieht. Ob es hier irgendwelche Auffälligkeiten gibt in Bezug auf Verträglichkeit etc., sodass man jederzeit intervenieren kann, wenn man sieht, es auf längere Sicht gesehen gibt es ein Problem. Aber eines darf man dabei bitte nicht außer Acht lassen. Es geht ja immer um Nutzen und Risiko einer Maßnahme. Ja, wenn ich jetzt aufrechne, eine Nebenwirkung, die mit einer Häufigkeit von 1 auf 1 Million schwerwiegend auftritt und mir auf der anderen Seite überlege, welchen Nutzen die Impfung in der Bevölkerung hat, dann muss ich mir sehr wohl überlegen, ob ich wegen der seltenen Nebenwirkung mit 1 auf 1 Million den Impfstoff nicht verwende. Ja, wenn er auf der anderen Seite Tausende, vielleicht Zehntausende Menschenleben rettet durch seine Applikation. Wesentlich wird natürlich sein, dass man hier so breit wie möglich an die Öffentlichkeit geht, die Öffentlichkeit so transparent wie nur irgend möglich auf dem Laufenden hält, was hier geschieht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich größtes Vertrauen auf die Arzneimittelbehörden, die wir haben, die diesbezüglich ja nicht nur sehr streng sind, sondern auch sehr, sehr akribisch sind.
Professor, ich glaube, nie war uns der Nutzen einer Impfung so klar wie bei diesem Coronavirus. Herzlichen Dank, dass Sie hier für uns schon die erste Analyse dieses neuen Strohhalms, habe ich es vorher bezeichnet, an dem wir uns anklammern können, vielleicht vorgenommen. Wir freuen uns drüber. Danke, Herr Professor.
Bitte, sehr gerne. Bitte, wieder.
Ja, und dass diese Nachrichten auch ernst genommen werden, dafür spricht die Euphorie an den Börsen, die es heute in ganz Europa gegeben hat. Der DAX und der Eurostox sind sofort nach Bekanntgabe dieser Information um 5% gestiegen. Ja, und dazu passt heute auch unser Tweet des Tages. Nämlich der stammt von niemandem Geringeren als dem noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. Er twittert wie so oft in Großbuchstaben: Stock Market Up Big, Vaccine Coming Soon, Report 90% effective, such great news. Also die Aktienmärkte sind oben, der Impfstoff kommt bald und er soll zu 90% effektiv sein. Großartige Neuigkeiten. Klingt schon etwas vernünftiger als seine Tweets der letzten Tage. Aber jetzt zu einem anderen, zu einem echten großen Staatsmann der Geschichte.
Voyons, que l'honneur des Français consiste.
Wir glauben, dass es die Ehre der Franzosen verlangt, an der Seite ihrer Alliierten den Krieg fortzusetzen. Und wir sind entschlossen, dies zu tun.
Vor 50 Jahren ist also Charles de Gaulle gestorben, der General, wie sie ihn nannten, jener Mann, der den französischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs führte, von London aus, wie wir in diesem Ausschnitt aus einer Dokumentation der ARD gehört haben. Er war dorthin geflüchtet, nachdem der französische Staatschef Philippe Pétain mit Nazi-Deutschland einen Waffenstillstand ausverhandeln wollte. Doch de Gaulle wollte eine Kapitulation Frankreichs nicht hinnehmen. Er hatte zum Teil schwierige, aber immens wichtige Beziehungen zu Winston Churchill und Theodore Roosevelt, dem US-Präsidenten. Doch es gelang de Gaulle, dass beim Einmarsch der Alliierten im August 1944 in Paris die französischen Truppen als erste die französische Hauptstadt betreten durften. Und damit war klar, dass Frankreich den Franzosen blieb und nicht von den Alliierten besetzt wurde, wie das etwa in Österreich der Fall war.
Des hommes et des femmes. Libre, libre. Il est temps que s'organise le rassemblement du peuple français.
Es wird Zeit für einen organisierten Zusammenschluss des französischen Volkes. De Gaulle wurde zum wichtigsten französischen Nachkriegspolitiker, war Premierminister während des Algerienkriegs, begründete die 5. Französische Republik und war von 1959 bis 1969 deren Präsident. Nach seinem Rücktritt übernahm Charles Pompidou sein Amt. Am 9. November 1970 verstarb de Gaulle an einem Aortariss nach einer Spanienreise. Zahlreiche Plätze und Straßen in ganz Frankreich erinnern immer noch an den General, unter anderem der Charles de Gaulle Airport, der größte Flughafen Frankreichs. Und zum Abschluss daher heute Musik aus Frankreich, aus der Zeit Charles de Gaulle von Edith Piaf. Und morgen übrigens empfängt der amtierende französische Präsident Emmanuel Macron, der de Gaulle als ganz großes Vorbild hat, in Paris Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, um über die Folgen und Konsequenzen der Terroranschläge in Frankreich und Österreich zu sprechen. Einen schönen Abend noch wünscht euch Richard Grasl.
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Ça commence.